Ja, dass ich das letzte Mal hier war. Schön, euch wiederzusehen. Einige neue Gesichter, die ich noch nicht kenne und die mich auch noch nicht kennen. So möchte ich mich erstmal vorstellen. Also ich bin der Gabriel, das ist meine liebe Frau Elke. Wir wohnen in Bergen-Enkheim und haben zwei Kinder, zwei erwachsene Kinder und sind in der All Nations Church in Ober-Erlenbach angesiedelt. Ich war früher Pastor, Sozialarbeiter und bin jetzt in Rente. Das heißt, es geht mir eigentlich ganz gut. Ja, das ist wirklich ein Vorrecht und ich habe ja so die letzten Jahre mit obdachlosen Menschen gearbeitet und so knapp 17 Jahre und merke doch wirklich so durch die Rente ist eine richtige Last abgefallen, gell? Also, dass ich so ein bisschen durchatmen kann und ja, wirklich mich auf diesen neuen Lebensabschnitt gefreut habe. Und jetzt habe ich das und diejenigen, die das noch vor sich haben, ihr dürft euch darauf freuen. Es ist wirklich eine gute Sache. Man kann sich neu sortieren, man kann sich neu ausrichten. Man fragt Gott, was hast du für mich? Wie geht's weiter? Und ja, genau, wir dienen in der All Nations, machen dort ja, Gemeindearbeit. Ich bin nicht der Pastor der Gemeinde, das ist der Isaac, aber ich darf Gemeindearbeit dort machen und predigen hier und dort, wo ich eingeladen werde. In Schwetzingen und hier. Genau, das ist so das, was ich so mache. Ja, ich habe auch eine interessante Erfahrung gemacht. Letztes Jahr war ich ziemlich krank und ich hatte einen Wirbelbruch und habe folgende ganz ja, wunderbare Erfahrung gemacht, dass Gottes Kraft in Schwachheit zur Vollendung kommt. Also ich kann mich kaum an ein Jahr erinnern, wo ich mehr Möglichkeiten hatte, über Jesus zu sprechen als letztes Jahr. Also auch in der Obdachlosenunterkunft innerhalb relativ kurzer Zeit kamen 6, 7 Leute, kamen ins Gespräch mit Klienten, aber auch mit dem Hausmeister und konnte mit den Leuten wirklich ein Übergabegebet sprechen. Und kann mich erinnern, zwei Leute kamen rein, sagten, hey, ich will mein Leben ändern und ich will jetzt wirklich, wirklich durchbrechen. Und der eine ist konvertiert vom Islam, er war Muslim vorher und war aber so die letzten Monate sehr lau unterwegs, das letzte Jahr lau unterwegs und dann kam und sagte, ich will ganze Sachen mit Jesus machen und ins Büro und da dachte ich, ja klasse, ich war alleine dort und dann habe ich natürlich mit ihm gebetet, das sind ganz wunderbare Erfahrungen. Also wenn wir denken, wir sind schwach oder wir schaffen es nicht und wenn wir offen sind für das, was Gott tun will. Und dann kann er ganz, ganz wunderbare Dinge tun. Und das will er auch. Gottes Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Ich war im Krankenhaus, bin ins Gespräch gekommen mit jemandem, mit einem alten Herrn. Er hat gesagt, ich bin jetzt aber um die 80, hat gemeint, ich bin jetzt so alt und ich habe irgendwie angefangen, über den Sinn des Lebens nachzudenken. Und er ist dann an so einem Bücherschrank, kennt das vielleicht, in Frankfurt gibt es so, in Bornheim und wo auch immer, so Bücherschränke auf der Straße, wo man sich Bücher rausnehmen kann. Und da ist er an einem Bücherschrank vorbei und da lag eine Bibel. Er sagt, die habe ich nach Hause genommen und lese jetzt in der Bibel. Ja, da dachte ich, wow, nicht schlecht. Ja, er hat die richtigen Schlüsse aus seiner Situation gezogen. Ja, genau, Gottes Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Ja. Wenn man erkennt, man benötigt ihn. Und ach, ich habe ja gar nicht die Bibelstelle durchgegeben, gell? Ist egal jetzt, auf jeden Fall. Ihr kennt die Geschichte, und zwar die Geschichte von Jairus, das ist Lukas 8. Muss ich jetzt selber gucken. Lukas 8, 41 und dann geht's los und ich lasse also ganz bewusst auch die Heilung der blutflüssigen Frau aus und wir bleiben nur bei der Geschichte des Jairus. Ich lese mal, ein Mann namens Jairus Einer der Vorsteher der örtlichen Synagoge kam zu Jesus, warf sich ihm zu Füßen und bat ihn, mit in sein Haus zu kommen. Sein einziges Kind, ein 12-jähriges Mädchen, lag im Sterben. Jesus machte sich mit ihm auf den Weg, umringt von einer großen Menschenmenge. Dann ab Vers 49. Oh, danke, jetzt habe ich zwei Wasser. Dankeschön. Noch während er mit ihr sprach, kam ein Bote aus dem Haus des Jairus mit der Nachricht: Deine Tochter ist gestorben. Du brauchst den Meister nicht mehr zu bemühen. Doch als Jesus das hörte, sagte er zu Jairus: Hab keine Angst, vertraue mir, und sie wird gerettet werden. Als sie zum Haus des Vorstehers kamen, nahm Jesus nur Petrus, Jakobus, Johannes, den Vater und die Mutter des Mädchens mit hinein. Das ganze Haus war voller Leute, die weinten und klagten. Aber er sagte: Hört auf zu weinen. Sie ist nicht tot, sie schläft nur. Doch die Menge lachte ihn aus, denn alle wussten, dass sie gestorben war. Da nahm Jesus das Mädchen bei der Hand und sagte mit lauter Stimme: Steh auf, mein Kind. Im gleichen Augenblick kehrte das Leben in sie zurück und sie stand auf. Jesus wies die anderen an, ihr etwas zu essen zu geben. Ihre Eltern waren außer sich vor Freude, doch Jesus gebot ihnen, niemandem zu erzählen, was geschehen war. So, und hier ist eine Situation, die sehr außergewöhnlich ist. Hier steht, dass Jairus sich vor Jesus niederwarf. Und wenn man so die Hintergründe kennt, dann weiß man, dass der Jairus damit Jesus als Gott und König vor allen Menschen bekannte. Und das war im Prinzip ein Bruch mit allen Traditionen, mit allem, was er bis dahin als Synagogenvorsteher vertrat. Er unterwarf sich Jesus und mit allem, was er war, mit allem, was er hatte. Er unterwarf seinen guten Ruf, seine Position. Im wahrsten Sinne des Wortes warf er das alles in den Dreck. Denn er unterwarf sich. Er zeigte das wirklich, indem er sich vor Jesus hinlegte, hinkniete, wie auch immer. Er unterwarf alles, was er war und was er hatte. Seine Position der jüdischen Gesellschaft, seinen guten Ruf, seine wirtschaftliche Absicherung, seine Karriere in der religiösen Hierarchie. Er war ja jemand, er war ein Synagogenvorsteher. Ja, sogar sein Leben. Denn in den Augen der Pharisäer und Schriftgelehrten war das Gotteslästerung. Und er musste damit rechnen oder konnte damit rechnen, dass, er kannte sich ja sehr gut aus im Alten Testament, dass das im Prinzip mit dem Tode bestraft wird. Also er riskierte wirklich etwas. Und das interessierte Jairus überhaupt nicht in dem Augenblick. Das spielte keine Rolle. Denn Jairus liebte seine Tochter von ganzem Herzen. Er war bereit, alles für sie zu opfern. Selbst sein eigenes Leben, wenn sie nur leben würde. Und wir alle kennen das. Eine Situation, die uns an den Rand der Verzweiflung bringt, vielleicht sogar in eine Verzweiflung hinein. Vielleicht durch Krankheit in der Familie, vielleicht durch finanzielle Nöte oder einfach Existenzängste oder andere Dinge, die uns quälen und wo wir merken, wir kommen hier nicht raus aus eigener Kraft. Und in diesen Situationen zeigt sich unsere tiefste Motivation, stimmt's? Da wird alles hochgespült. Unser Frust, unsere Wut, unsere Verzweiflung, unsere Hilflosigkeit. Und du wirst konfrontiert mit dem, was dir wirklich wichtig ist und wer du wirklich bist. Da gibt es keine Ausreden mehr. Da siehst du dich selber, wie du wirklich bist, ohne frommes Theater, ohne Imagepflege, ohne das, was andere positiv über dich denken könnten. Das spielt hier gar keine Rolle mehr. Es gibt kein Theater und kein Versteckspiel mehr. Die wahre Herzenshaltung kommt hoch. Also das, was dir wirklich wichtig ist. Und Jairus beugte sich vor Jesus und er wusste, dass dies Konsequenzen haben würde. Denn er legte alles vor Jesus hin. Und ich habe irgendwie, ich denke, das, was er gemacht hat, ist im Prinzip ein tiefer Ausdruck von Demut. Und wenn du in deinem Leben, wenn du denkst, ich brauche einen Durchbruch. Ich brauche einen Durchbruch in diesem, in jenem Bereich. Also praktisch, dass die Gnade Gottes da hineinkommt. Ganz egal, was es ist. Dann können wir uns an Jairus ein Beispiel nehmen. Er unterwarf sich, ohne Wenn und Aber. Er unterwarf sich. Er kniete sich nieder, er legte sich nieder. Vor Jesus sagte, alles, Jesus, alles, egal was ist, ich lege mein ganzes Vertrauen vor dich hin, alles gebe ich dir und ich halte nichts zurück. Und Jesus sagte, fürchte dich nicht, glaube nur. Und interessanterweise erwartete Jesus von Jairus nicht viel. Er erwartete nur eine einzige Sache. Dass er auf dem Weg zum Haus von Jairus, zu seiner Tochter, nicht von seiner Seite wich. Das ist das, was er tun sollte, auf dem Weg zu seiner Tochter. Und er sollte zulassen, dass diese Worte, fürchte dich nicht, glaube nur, ihr Werk an seinem Herzen tun. Und das ging am besten und eigentlich nur in Jesu Nähe. Die Worte Gottes sind eine sich selbst erfüllende Prophetie. Sie tun nach Jesaja 55,11 das, was Gott tun will. Genauso ist es mit dem Wort, steht da, das ich spreche. Es kehrt nicht unverrichtete Dinge zu mir zurück, sondern bewirkt, was ich will, und führt aus, was ich ihm auftrage. Ich lese es nochmal vor, weil es so unfassbar wichtig ist. Genauso ist es mit dem Wort, das ich spreche. Und ich denke, jeder von uns hat Worte bekommen. Gott hat in dein Leben hineingesprochen. Vielleicht wartest du auf die Erfüllung. Und hier steht, es kehrt nicht unverrichtete Dinge zu mir zurück, sondern bewirkt, was ich will und führt aus, was ich ihm auftrage. Auch wenn du es nicht spürst, auch wenn du denkst, Gott übersieht mich, das ist nicht der Fall. Das sagt dieses Wort. Das meint, dass Gottes Kraft in den Worten Jesu ist. Und er in dem Augenblick, wenn wir das Wort Gottes hören oder lesen oder etwas von Gott empfangen durch den Heiligen Geist, der Geist Gottes das vollbringt, was er dir persönlich gesagt hat. Was ist deine Reaktion, wenn du ein ermutigendes Wort von Gott bekommst? Bei mir sah das so aus, immer wieder, bekenne das auch hier. Die ersten Tage oder ein, zwei Wochen, Hochgefühl, ja? Das kennt ihr vielleicht auch. Wow, toll, tolles Wort, super, super. Und ich dachte auch immer wieder mal darüber nach. Dann vergaß ich das spezifische Wort an mich aber immer mehr, um dann irgendwann wieder vor Gott zu Kreuze zu kriechen und um das nächste Wort zu bitten. Dabei hatte sich das Wort vorher noch gar nicht erfüllt. Also wir sehen an unserer Geschichte Folgendes. Jesus gab ein Wort, fürchte dich nicht, glaube nur. Fürchte dich nicht, glaube nur. Aber anstatt das Wort gleich zu erfüllen, wollte Jesus nur, dass Jairus ganz nah bei ihm ist. Und in dieser Zeit wirkte das Wort im Herzen von Jairus. Nochmal die Frage, kennt ihr das? Ihr bekommt ein Wort von Jesus und dann trifft es nicht sofort ein. Und ihr wartet auf die Erfüllung eurer Verheißung. Und dann ist die Gefahr, dass wir das Vertrauen an Gott, in Gott immer mehr verlieren. Der Schlüssel ist, nah bei Jesus zu sein. Das schauen wir uns jetzt mal an. Jairus wich nicht von Jesu Seite, auch nachdem seine Tochter starb. Er war die ganze Zeit über ganz nah am Herzen Gottes, ganz nah an Jesus. Er geriet nicht in Panik, als die Boten kamen, weil seine Tochter verstorben war. Er fühlte Jesu Gegenwart und spürte die Barmherzigkeit, die von ihm ausging, und er hörte seine Worte. Vielleicht hat er Panik bekommen, ich nehme es zurück, vielleicht hat er Panik bekommen, aber der Trost Gottes und die Gegenwart Jesu Christi waren so stark, dass er wieder aufgerichtet wurde und einen neuen Fokus bekam. Als Jesus auf die Bildfläche Israels trat, verkündete Johannes der Täufer, ihr kennt das alles, siehe das Lamm Gottes, siehe das Lamm Gottes. Wenn du nun das Buch der Offenbarung aufschlägst, siehst du, dass wir am Ende genau das tun werden. Wir werden das Lamm sehen, wir werden es betrachten, wir werden es von Herzen anbeten und besingen. Wir werden Jesus sehen, wie er wirklich ist. Und alles beginnt mit dem Betrachten des Lammes. Und alles endet hier, wo wir ihn anschauen. Es gibt auch für uns nichts anderes oder Besseres zu tun, als das Lamm zu betrachten. Das stört viele Menschen. Sie wollen mit anderen Dingen beschäftigt bleiben. Aber Jesus hat uns gesagt, ihn anzuschauen ist das Einzige, das notwendig ist. In 2. Korinther 3, 18 steht, von uns allen wurde der Schleier weggenommen, sodass wir die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel sehen können. Und der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Du wirst vielleicht sagen, aber Gabriel, es gibt ja noch viele andere Dinge, die man tun sollte. Nein. Je mehr du auf ihn schaust, desto ähnlicher wirst du ihm. Und von da aus ist es wesentlich müheloser, seine Dinge zu tun. Da musst du keine Liste machen und Punkte abhaken, um sicherzustellen, dass du Jesus immer ähnlicher wirst. Nein, du vermeidest viele Kopfschmerzen, viel Schweiß und Anstrengung, indem du einfach auf ihn schaust. Auf Jesus schauen. Das ist der Schlüssel. Gott ist mehr an seinem Sohn interessiert als an allem anderen. Er hat 1600 Jahre gedauert, die Bibel zusammenzustellen. Gott hat 1600 Jahre gebraucht, um die Bibel zusammenzustellen, nur um ein Wort zu sagen. Und das Wort ist Jesus. Gott hat in seinem Herzen einen Klang, eine Melodie, wenn man so will, und es ist einzig und allein die Person Jesus. Gottes Herz pocht und schlägt für Jesus. Und ich glaube, dass viele von uns nicht, sie beziehen mich da auch wirklich mit ein, immer wieder in den verschiedensten Bereichen unseres Lebens einfach gescheitert sind, weil wir unser liebevolles Interesse an Jesus verloren haben, an ihm. Und ich glaube auch, dass man sehr viele persönliche Probleme auf einen abweichenden Blick zurückführen kann. Irgendwann, irgendwie auf dem Weg wurde Jesus ersetzt. Oder wir haben den Blick abgewendet. Aber Gabriel, ich habe Jesus nie ersetzt. Okay, dann hast du vielleicht etwas hinzugefügt oder du hast Dinge getan, die dann dazu geführt haben, dass dein Blick abgewandt wird. Wir sind so sehr mit uns selbst beschäftigt, so ich bezogen, dass uns die Begeisterung über seinen Namen abhanden gekommen ist. Oder abhanden kommt, bei euch vielleicht nicht. Ich habe damit zu kämpfen, immer wieder den Blick auf Jesus. Die Predigt ist genauso für mich wie für jeden anderen. Auf Jesus schauen. Dieser wunderschöne Name wurde ihm von seinem Vater gegeben und durch einen Engel auf die Erde gesandt. Du sollst ihm den Namen Jesus geben. Matthäus 1, 21. Allein durch diesen wunderbaren Namen vollbringt Gott seine Werke. Alles, was Gott tun wird und getan hat und jetzt tut, vollbringt er in diesem wunderbaren, wunderschönen, unvergleichlichen, göttlichen Namen, der über alle Namen ist, Jesus. Und es gibt nichts Mächtigeres, Und gleichzeitig gibt es nichts Zärtlicheres. Wenn du mit dem Herrn gehst, wirst du schnell merken, dass dieser Name Kranke heilt, jede Belastung zerbricht und schwache Sünder reinigt. Dieser Name ist über alles erhaben. Und ich empfinde in meinem Herzen, dass Gott alles wieder zurück auf Jesus ausrichten will. Er will, dass wir zentriert sind, dass wir auf Jesus fokussiert sind. Ein kluger Mann sagte einmal, wir sind dahin gekommen, dass wir uns mehr mit der Liebe als mit dem Geliebten beschäftigen. Man kann hinzufügen, dass wir heutzutage mehr mit Wundern als mit dem Geliebten beschäftigt sind. Wir legen mehr Wert vielleicht auf Logik in der Gemeinde als auf seine Liebe, als auf ihn. Und oftmals sind wir mehr mit dem Dienst beschäftigt als mit dem Geliebten. Ich kenne das. Und viele Christen denken, ich kenne das, je mehr sie dienen, desto reifer sind sie. Ich wage mal eine ganz andere Definition von Reife. Reife im christlichen Leben bedeutet, einen radikalen Fokus auf Jesus zu haben. Jesus allein. Der Geist Gottes befähigt uns, Jesus zu sehen. Und in Jesus werden wir befähigt, Gott zu sehen, Gott Vater zu sehen, den Heiligen Geist zu erleben. Gott hat seine ganze Fülle in den Sohn des Menschen gelegt, um dem Menschen auf der Erde zu begegnen. Und Jesus wollte, dass der Blick von Jairus auf ihn gerichtet blieb. Jairus hatte nichts anderes in seiner Not als Jesus. Vielleicht seid ihr auch in so einer Situation, dass ihr denkt, ich verliere all meine Sicherheiten. Mein Geld zerrinnt mir zwischen den Fingern. Mein Glaube ist auch nicht mehr das, was er mal war. Ich schaffe es einfach nicht. Ich kriege das nicht hin. Ich schaffe es nicht zu glauben. Ich schaffe es nicht zu vertrauen. Und mich auf Jesus zu schauen. Und wenn wir hier Jairus sehen, dann sehen wir, dass er keine Ablenkung hatte und auch keine Sicherheit mehr, die ihm blieb. Alles hat er aus Liebe zu seiner Tochter riskiert und seine Existenz Jesus ausgeliefert. Und Jesus enttäuschte ihn nicht. Jesus geht mit ihm und sorgt dafür, dass er das Sterben seines Kindes nicht als letzte Tatsache annimmt und sich nicht entmutigen lässt. Und Folgendes ist mir klar geworden. Es gibt auch ein großes Missverständnis über Heilung. Heilung geschieht sehr oft als Prozess und geschieht auch durch Spontanheilung. Ich habe beides erlebt. Ich habe Spontanheilung, wirklich außergewöhnliche Spontanheilung erlebt. Ja? Dass ich war mal bei einer ich habe damals als Altenpfleger gearbeitet, vielleicht das, und hatte extreme Kniebeschwerden, ganz stark. Ich saß in der S-Bahn, habe wirklich zu Gott geschrien, habe gesagt, das tut so weh, hilf mir. Und dann, um es abzukürzen, der Reinhard Bonke war damals in Frankfurt in der Messehalle. Und hat eine Evangelisation gemacht. Ich hatte natürlich, so wie er es immer macht, einen Aufruf gemacht für Kranke zu beten. Ich bin nach vorne. Es hat mich niemand berührt. Hat keiner für mich im Speziellen gebetet. Er hat nur von vorne gesagt, Geist Gottes, komm, Herr Jesus, komm und heile die Menschen. Das war alles, so in der Art. Und ich hatte damals, bei mir wurde festgestellt, dass ich eine Hüftfehlstellung hatte, eine Beckenfehlstellung. Und dann betete er, und in dem Augenblick, als er betete, spürte ich, dass meine Knochen sich zurechtdrückten. Das habe ich noch nie erlebt. Also hat richtig gemacht und ich wusste, da ist gerade was passiert. Und dann konnte ich wieder joggen, dann konnte ich wieder Fußball spielen, dann konnte ich wieder arbeiten. Das war unfassbar, einfach nur souverän. Ja, das ist nur ein Beispiel von einer wirklich außergewöhnlichen Heilung. Das tut Gott. Aber manchmal ist es auch so, dass er uns ein Wort gibt. Ein Wort, mit dem wir leben sollen, an das, das wir festhalten sollen. Kennt ihr das? Hat das schon mal jemand erlebt? Ein Wort in einer Notsituation, das du bekommen hast und wo Gott von dir erwartet, dass du es festhältst? Wer hat das schon mal erlebt? Okay. Ich wünsche dir das Wort, ich wünsche dir aber nicht die Probleme, die da vorangingen. Genau. Und dann erwartet, mir hat dann Jesus gesagt, Gabriel, sprich dieses Wort immer wieder hinein. Sag es dir selbst, sprich es in die Situation. Sprich es immer wieder rein. Und ich sage jetzt nicht, was es war, aber es war wirklich sehr deutlich, sehr klar. Elke und ich hatten gebetet, sie hatte einen Eindruck, ich hatte einen Eindruck, ich hatte starke Kreislaufprobleme. Wirklich dramatisch, hatte einen so gut wie einen Kreislaufkollaps eigentlich. In der S-Bahn war das und das war wirklich dramatisch. Und dann haben wir gebetet und dann hat Gott reingesprochen. Gabriel, halt dich, das ist das, was ich sehe, so sehe ich das, halt dieses Wort fest. Ja, und seitdem lebe ich mit diesem Eindruck und es geht mir wesentlich, wesentlich besser. Und ich halte mich immer an diesem Wort fest. Genau, so ist das möglich und so war das bei dem Jairus auch. Also, Heilung geschieht sehr oft als Prozess. Wir empfangen eine Verheißung durch Gottes Reden. In unserem Herzen sind irgendwo ganz sicher, Jesus hat geredet. Dann geschieht eine positive Veränderung. Aber danach kann es passieren, dass Symptome wiederkommen. Und dann beginnt das Leben im Glauben. Wir beginnen zu zweifeln, sind niedergeschlagen, manchmal wieder ein bisschen zur Verzweiflung. Und dann fragen wir uns, sollte Gott wirklich geredet haben? Vielleicht habe ich etwas ganz falsch interpretiert. Kann ich überhaupt Gottes Stimme hören? Das ist der Feind. Ja? Das ist der Feind, das ist der Teufel, das ist der Durcheinanderbringer, der versucht uns einfach in eine ganz negative Richtung zu bringen. Und das Entscheidende, was ich gemerkt habe, ist auf Jesus schauen. Gott will, dass wir festhalten und lernen, im Glauben zu leben. Und das heißt, das Wort Gottes zu proklamieren. Ich weiß nicht, Ilse, du bist jemand, die hat definitiv ganz viele oder einige Bibelstellen auswendig gelernt, richtig? Und wo Gott auch immer wieder dich ermutigt und immer wieder sagt, lebe damit. Du bist eine reife Christin und du hast gelernt, mit dem Wort Gottes zu leben. Soweit kenne ich dich von früher noch, dass das so ist. Und so ist das. Gott hat uns das Wort gegeben und er hat reingesprochen. Und unsere Aufgabe ist es, festzuhalten. Auch wenn das ganz, ganz kurze Worte sind. Manchmal sagt Jesus nur, fürchte dich nicht, habe keine Angst. Und dann dürfen wir damit leben. Ja? Und auch dann erleben wir auch, dass das Wort etwas bewirkt. Und ich kann dir nur sagen, das Entscheidende dabei ist, auf Jesus schauen. Lass dich nicht entmutigen, schweife nicht ab. Lass deine Perspektive von Jesus verändern. Gib nicht auf. Schau auf ihn. Sei in seiner Nähe. Und das hat Jairus gemacht. Er war ganz nah bei Jesus. Er hat immer den Blickkontakt gesucht. Den Blickkontakt im Alltag, das kann man. Wie kann man das machen? Zum Beispiel, indem man sagt, Jesus, ich schäle jetzt die Kartoffeln. Ja, ich bin jetzt Hausmann. Ich schäle jetzt die Kartoffeln und ich tue das für dich, Jesus. Danke, dass du da bist, Jesus, und dass du dich über mich freust. Oder ich bringe jetzt den Müll raus. Jesus, ich will das für dich tun. Es nervt mich, aber ich will es für dich machen. Und da freut sich Jesus. Und immer wieder im Alltag Jesus mit einbeziehen, das, was man tut. Ihn um Kraft bitten, ihn um Hilfe bitten, ihn sagen, Jesus, ich finde dich klasse. Und immer wieder schauen, dass man diesen Blickkontakt hat. Und wenn du merkst, da sind Dinge in deinem Leben, du kommst nicht durch, oder du merkst, andere Dinge sind dir wichtiger, dann halte inne. Und leg das Jesus hin. Und wenn du es alleine nicht schaffst, wenn du von Süchten, von Problemen nicht loskommst, dann unterwirf dich Jesus. Mach das so, wie Jairus das gemacht hat. Knie dich hin. Knie dich hin und unterwirf dich Jesus. Sag alles, Jesus, alles für dich. Alles für dich, meine ganze Existenz, mein ganzes Leben, alles für dich. Unterwerf mich. Ich verstehe diese Situation nicht. Ich bin verzweifelt. Ich komme nicht klar, aber auch das unterwerfe ich dir, Jesus. Weil ich weiß, dass du gesagt hast, fürchte dich nicht, glaube nur. Und Jesus, du bist der Sieger, du bist der Herr, du bist derjenige, der den Umschwung schafft und der wirklich, der uns den Sieg gibt. Aber Jesus will, dass wir uns ihm unterwerfen und dass wir den Blickkontakt nicht verlieren. Und ich möchte euch einen Traum erzählen, ich habe den neulich auch schon mal erzählt, woanders, und den ich hatte. Glaubt jemand, dass Gott durch Träume sprechen kann? Zu uns? Vielleicht mal die Hand. Ja, habt ihr das schon erlebt? Wer hat das schon erlebt? Mal kurz die Hand hoch. Ja, ich auch. Wunderbar. So, ich hatte folgenden Traum. Und das sage ich nicht, um anzugeben, sondern einfach, weil Jesus mir immer eine Extra-Lektion geben muss. Die anderen können das schon. Und mit mir macht er immer so ein bisschen Nachhilfeunterricht. Und deswegen, okay, ich habe geträumt, ich laufe neben Jesus her. Und ich habe ihn immer wieder angeschaut. Und habe ihn dann gefragt, Jesus, ist das okay, dass ich dich immer wieder angucke? Also, dass ich neben dir herlaufe, darf ich das? Da hat Jesus gesagt, ja, das darf ich. Ich habe sein Gesicht gesehen von der Seite und bin mit ihm gelaufen. Und in dem Augenblick, also dann auf einmal, es ging so eine ganze Zeit, auf einmal, und ich habe überhaupt nicht mit irgendwas gerechnet, von 0 auf 100 legte mir Jesus die Hände auf. Er hat mir hier vorne die Hand aufgelegt, im Traum. Und danach habe ich weiter geträumt, dass Jesus und ich zusammen evangelisieren gegangen sind. Wir sind in einen Laden rein, Jesus hat mit jemandem gesprochen, hat ihm Gott erzählt, die frohe Botschaft. Und ich habe das auch gemacht. Wir haben zusammen evangelisiert, stell dir mal vor. Echt, ich war total baff, als ich aufgewacht bin, dachte ich, wow. Und ich denke, das ist genau dieses Prinzip von Jairus. Den Blick auf Jesus haben und den Blick auf Jesus wenden. Jesus hat mir gesagt, genau darum geht es, Gabriel. Schau auf mich. Das ist das, was dich rettet. Und wenn du das tust, und das war auch eine Zeit, die nicht einfach war für mich, eine Zeit, die, wo wirklich große Herausforderungen waren in meinem Leben. Und dann erfüllte Jesus ein Wunsch meines Herzens, nämlich einen Auftrag, den ich von ihm bekommen habe. Und das ist dasselbe Prinzip wie bei Jairus. Jairus hatte auch einen Wunsch auf seinem Herzen, dass seine Tochter gesund wird. Dafür wollte er alles geben. Oder hat er alles gegeben. Und Jesus sagt ihm auch ein Wort. Fürchte dich nicht, glaube nur. Und dann sagte er zur Tochter, Kind, steh auf. Das sind die Worte, die stattfinden. Und Jesus kennt dein Herz. Er weiß, was auf deinem Herzen ist. Er weiß, wo du stehst. Er weiß, was du benötigst. Was wir benötigen, ist, den Blick auf Jesus zu richten. Und wenn wir das machen, dann spricht Gott zu dir. Dann kannst du seine Stimme hören, du kannst sie hören. Denn du bist sein Schaf, wenn du Jesus dein Leben gegeben hast. Und ja, genau, das ist meine Predigt. Amen. Erstmal, lasst uns zusammen beten. Und vielleicht können wir dazu aufstehen. Es tut ganz gut, wenn man die ganze Zeit gesessen ist, bisschen Recken strecken. Halleluja, Jesus, danke, dass du da bist. Herr Jesus, und Herr Jesus, du bist die Antwort. Es geht um dich. Es geht um die Beziehung zu dir, Jesus. Es geht darum, Herr, dass du die erste Geige in unserem Leben spielst, Jesus. Dass du die auf den ersten Platz unseres Lebens bist. Jesus, und ich bitte dich, und wenn du willst, mach das auch zu deinem Gebet. Mach das hier jetzt auch zu deinem Gebet, dass du dein Herz öffnest. Und wenn da Dinge sind, die du in Ordnung bringen musst, dass Jesus wieder auf den Thron kommt. Vielleicht ist da etwas dazwischen gekommen und du hast so die Perspektive verloren. Und die Predigt heißt übrigens die Perspektive Jairus. Und genau diese Perspektive auf Jesus hin, die brauchen wir. Ganz nah bei ihm, ganz den Blick auf ihn gerichtet und von ihm hören und uns von ihm, ja, einfach aufnehmen, Jesus aufnehmen und das, was er uns zu sagen hat. Und nie den Blick verlieren. Und wenn du das möchtest, dann mach das auch zu deinem Gebet. Herr Jesus, ich bring dir einfach wirklich mein Leben und ich bring dir wirklich, Herr Jesus, dass du an die erste Stelle kommst, Jesus. Und darum bitte ich dich von ganzem Herzen, ich bitte dich, Jesus, von ganzem Herzen, dass du an die erste Stelle meines Lebens kommst. Und ich bitte dich, Jesus, dass ich den Blick auf dich nie verliere. Ich bitte dich, wenn ich abweiche, dass ich dich immer vor Augen habe. Dass ich alles, was ich tue, für dich, Jesus, tue. Dass ich einfach immer wieder den Blickkontakt zu dir, Jesus, suche. Und dass ich auch ausdrücken lerne, dass ich mich nach dir sehne, dass es um dich geht, Jesus, dass ich dich liebe und dass ich für dich bin, Jesus. Und danke, Herr, für deinen wunderbaren Charakter. Danke für dein wunderbares Wesen, Jesus. Und hilf mir auch das Wort Gottes, dass ich einfach lese, Herr Jesus, und aufnehme, wie wunderbar du bist. Und danke, dass du uns mir Worte schenkst, Worte von deinem Thron in mein Leben, Jesus. Herr, ich unterwerf mich dir in allem, was ich bin und habe, so wie Jairus sich unterworfen hat. Und ich unterwerf mich mit allem, was ich bin und habe. Danke, Jesus, dass du da bist, Jesus. Und danke, dass du mich siehst in meiner Not, in meiner Verzweiflung, in meinen Fragen, in meiner Situation. Ja, vielleicht noch in meiner Selbstgerechtigkeit. Jesus, danke dafür, dass du, ich will alles vor dich hinlegen, Jesus, alles, und ich will dafür dich haben, Jesus, dich einzig und allein. Du bist der Wichtigste, du bist der Höchste, du bist der Schönste, Jesus. Du bist wunderbar, Jesus, und ich danke dir dafür, Halleluja. Danke, dass du mir meine Schuld vergibst, Herr Jesus, mir meine Schuld vergibst. Und dass du, Jesus, wieder auf den ersten Platz in meinem Leben kommst. Amen.